Der Herr ist auferstanden. Der ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die gängigste Ostergruß und es hat wirklich viel mehr Inhalt als Osterhasen und Eier und Schokolade. Woher kommt das? Das kommt eigentlich aus Lukas Kapitel 24, Vers 34. Nach der Auferstehung Jesus ist mehrere Menschen erschienen auf verschiedenen Orten und die kamen zusammen in Jerusalem, einige, und einer sagte, der Herr ist wirklich auferweckt worden. Warum benutzt man diesen Begriff? Etwas ist wirklich geschehen oder wahrhaftig geschehen. Wir benutzen diese Worte, wenn wir ausdrücken wollen, etwas erstens zu betonen, besonders unterstreichen, aber auch zu betonen, dass etwas unerwartet war oder unsere Erwartungen weit übertroffen hat. Oder wir dachten, das ist vollkommen unmöglich und wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Und es ist aber wahrhaftig geschehen. So war der Fall hier. Das Kernwort in diesem Wort wahrhaftig ist wahr sein oder Wahrheit. Und ich möchte es deswegen verbinden mit etwas, das wir angesprochen haben bei unserem Karfreitag-Gottesdienst vor 2 Tagen. Wir haben darüber gesprochen, wie Jesus verraten wurde, dann wurde verhaftet, misshandelt, verspottet und dann zu Pilatus gebracht. Pilatus hat gleich gesehen, dass Jesus unschuldig war, aber trotzdem müsste irgendwie provisorisch einfach ein Verhör mit ihm haben. So er nahm Jesus beiseite und fragte Jesus, ich habe gehört, die sagen, du bist der König der Juden. Stimmt das? Ich meine, willst du eine Rebellion führen und gegen die römische Macht haben oder was? Jesus sagt, nee, mein Reich ist nicht von hier, sonst würden wir mit Schwerte kämpfen. Nein, mein Reich ist nicht von hier. Ich bin gekommen als Zeugen der Wahrheit. Die Wahrheit, die es wirklich frei macht. Deswegen bin ich da. Und was war die Antwort von Pilatus? Ganz zynisch. Was ist Wahrheit? Und er wartete nicht auf eine Antwort, kehrte sich um und ging weg. Zynisch. Pilatus hat so viele Hochstapler, Betrüger erlebt. Und dieser sagte erst die Wahrheit. Was ist Wahrheit? Und ging weg. Und habe ihm am Freitag da erzählt, das ist genau die Einstellung von vielen heutzutage. Was ist die Wahrheit? Vor allem postmoderne Menschen. Es gibt keine Wahrheit. Jeder mag seine eigene Wahrheit. Ist alles relativ. Das ist was, wir haben genau die gleiche Einstellung wie Pilatus. Ganz aktuell. Was ist Wahrheit? Und viele kehren den Rücken, gehen weg und fragen nicht, schauen nicht die Tatsachen an, die Fakten an. Was ist die Wahrheit? Ich hoffe, dass wir die Mühe machen. Wenn du noch nicht gemacht hast, die Mühe machst, zu sagen, was ist wirklich Wahrheit? Wo stehen die Fakten hier? Nicht Erzählungen, nicht Einbildung. Unser Glauben ist nicht Einbildung, es muss mit Fakten übereinstimmen. Wir wollen heute die Fakten anschauen. Er ist wahrhaftig auferstanden, die Wahrheit. So, zurück hier. In Johannes 19, Vers 34, ich meine, wir haben einige Sachen anschauen, aber wo sind die Fakten? Wie war es für die Jünger? Mal gucken. Ja. Wir sehen hier, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Erstens muss man die Frage stellen, wenn jemand wahrhaftig auferstanden ist, der muss wahrhaftig tot gewesen sein, oder? Würde mir zustimmen. Weil das ist ein Argument, das heutzutage oftmals gebraucht wird. Jesus war wirklich nicht tot. Er war nur scheintot, ohnmächtig und die Leute waren damals so primitiv und so ungebildet, die haben es nicht geschnallt. Weißt du was? Wir sind manchmal so arrogant. Wisst ihr was? Die Leute damals haben mehr Verständnis, was tot ist, als wir heutzutage. Wir sehen es nicht im Krankenhaus, Station, wir sehen die Toten vielleicht höchstens im Sarg. Wir haben wenig Kontakt mit dem Tod, davon abgeschirmt. Die Leute damals haben den Tod, werden ständig damit konfrontiert, direkt. Sie wussten, was tot ist. Und sie haben gewusst, wann jemand wirklich tot war. Und die haben gewusst, Toten kommen nicht zurück. Die waren nicht dumm, die waren nicht schlicht, die haben es gewusst. Toten kommen nicht zurück. Und das sehen wir in den Berichten von der Auferstehung. Sie wussten das. Und deswegen haben sie gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir wissen, was ist geschehen. War Jesus wirklich tot? Was sind die Belege dafür?
steht da in Johannes Evangelium Kapitel 19, Vers 34, kurz davor, da kam ein Mann, der hieß Josef von Arimathäa, ein reicher Mann, zu Pilatus. Er war auf einer von den Obersten von den Juden, der Leute, die oben waren, und er war nicht einverstanden, dass Jesus so misshandelt wurde und umgebracht wurde, gekreuzigt wurde. Er war nicht damit einverstanden und er wollte nicht, dass er wie ein Verbrecher begraben wird. So, er ging zu Pilatus und sagt: Pilatus, bitte gib mir seinen Leichnam, ich tue es an meinem Grab. Es ist ganz neu, niemand war bis jetzt drin, ich möchte ihn in meinem Grab legen, aus Ehre. Und Pilatus sagt: Ist er schon tot? Na, da muss man überprüfen. So, er schickte Soldaten, gab den Befehl, prüfe, ob er wirklich tot ist. Und diese Soldaten waren Profis beim Töten. Das war ihr Beruf. Die waren wirklich Scharfrichter. Sie wussten, wenn jemand tot war. So, ein Soldat geht hin, nimmt ein Speer, stickt Jesus in der Seite, direkt unter der Rippe. Und Johannes, der das Johannes-Evangelium geschrieben hat, er war kein Mediziner. Nein, er war ein stinknormaler Fischer, Laie. Er hat nicht gewusst, was es bedeutet, aber er beschreibt aus Augenzeugen, was aus der Seite kam. Er beschreibt es ganz genau, ohne zu wissen, was es zu bedeuten hat. Er hat gewusst, Jesus war tot. Aber ich habe vor etlichen Jahren einen Vortrag gehört von einem sehr angesehenen Mediziner, Chefarzt, und er sagte: Wenn wir diese Beobachtung, diese Sachen, die Johannes berichtete hier, an einen Gerichtsmediziner geben würde, und der würde es anschauen, der würde sagen, definitiv tot. Das und das und das. Wir sehen hier das Blut und das Serum, das unsichtbare Serum hat sich schon getrennt. Er war definitiv tot. Und das war wichtig für den Soldat, weil die Soldaten wussten, wenn er nur scheintot war und davonkommt, die würden mit ihrem Leben dafür bezahlen, dass ein Gefangener weggekommen ist. Nee, er wollte sicher gehen, Jesus war tot. Er war wahrhaftig tot. Okay, jetzt die nächste Frage, noch schwieriger. War er wahrhaftig auferstanden? Aber Jesus war tot. So, dieses Argument, dass Jesus nicht tot war, stimmt nicht. Warum war es so wichtig, dass dieser Josef von Arimathäa, nennt ihn wirklich beim Namen, Details hier, warum war es so wichtig, dass Josef Jesus in seinem Grab genommen hat? Erstens, weil es Prophezeiungen erfüllte. Steht in Jesaja Kapitel 53, Vers 9. Lese vor. Jesaja 53, Vers 9. Geschrieben über 700 Jahre bevor Jesu Tod. Er schreibt diese Worte: Der Messias wird kommen, er wird misshandelt, der wird verspottet, bespuckt, die werden ihn ablehnen. Und es steht in Vers 9, die werden ihn wie ein Verbrecher töten. Und es steht in Vers 9, und man gab ihm bei den Gottlosen, bei den Verbrechern sein Grab. Aber bei dem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Das wurde vorausgesagt. Ein reicher Mann wird ihn in seinem Grab nehmen. 7 Jahre später passiert das ganz genau. Deswegen ist es so bedeutungsvoll. Aber der zweite Hauptgrund, warum es so wichtig war: Wisst ihr, wie es war, wenn ein Verbrecher gekreuzigt wurde, was sie mit seinem Leichnam gemacht haben? In ein Sammelgrab, eine große Grube, Verbrechergrab, einfach entsorgt. Und wenn Jesus in so ein Sammelgrab geworfen wäre und auferstanden wäre, wer könnte es kontrollieren? Keine Kontrolle. Vielleicht hat jemand es geklaut, vielleicht hat ein Wildtier es weggeschleppt, wir wissen nicht. Deswegen ist sein Leichnam nicht da. Deswegen, es war so wichtig, dass Jesus in ein Grab kam, wo Kontrolle da war. Jesus kam in ein Grab, das kontrolliert war, wo keiner andere bis jetzt gelegt hat. Ein Stein wurde davor gerollt und die jüdischen Führer haben gesagt: Hey, wir haben gehört, dass Jesus sollte wieder zurückkommen, auferstehen. Gut, Grab versiegelt, Pilatus schickt eine Wache, die es überwacht. Das war Gottes Plan, dass es kontrolliert werden könnte. So, Jesus war in diesem Grab kontrolliert, nur er war drin, sein Leichnam. Es steht da, dass sogar die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, haben gesehen, genau wo er begraben wurde, in welchem Grab, Aber es war kurz vor der Sabbat. Die konnten seine Körper nicht richtig einbalsamieren. So sie gingen nach Hause, machten Öle und Gewürze, alles zusammen, damit sie später es einbalsamieren konnten. So die gingen nach Hause und warteten bis zum Ende des Sabbats, und dass sie es machen konnte. Ja, dann kam das Ende von dem Sabbat. Die konnten endlich das einbalsamieren, die gingen hin. Warum gingen sie zum Grab hin, die Frauen? Schauen wir, ob er auferstanden ist. Nein. Sie gingen mit Salbe, sie wollten einen Leichnam finden. Das haben sie erwartet. Keine Erwartung auf eine Auferstehung. Sie wollten ihn einbalsamieren. Ihre eigene Sorge war, wer kann den Stein wegrollen? Werden die Soldaten überhaupt das zulassen? Aber Gott hat das Problem gelöst, war kurz davor, hat ein Erdbeben geschickt und dieser Stein wurde weggerollt. Diese Soldaten total erschrocken und die haben gemerkt, das Leichnam war weg. Und die liefen zu Priester von den Juden und sagte, es war ein Erdbeben, wir haben auch eine Erscheinung von Engeln gesehen, Leichnam ist weg, was machen wir? Wir kriegen Ärger von unseren Vorgesetzten. Kein Problem. Wir sagen, dass der Leichnam gestohlen wurde und wir werden mit einem Vorgesetzten sprechen, dass nichts euch passiert. Okay, wir geben euch etwas Geld. Problem gelöst. Aber der Stein war weggerollt. Und was ist danach geschehen? Die Frauen kommen an. Hey, alle Probleme gelöst. Stein ist weg. Die gingen in den Grab und die waren fertig. Steht hier, sie gerieten in Verlegenheit. Warum Verlegenheit? Verwirrt. Was ist hier los? Sie wollten einen Leichnam finden. Die haben nicht eine Auferstehung erwartet. Überhaupt nicht. Die waren zerstört. Und dann kamen zwei Engel, steht da, sind erschienen. Das ist Lukas 24, Verse 4 und 5. Auf 5 und 6 Lukas steht hier, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Haben diese Engel gesagt. Er ist nicht hier, sondern ist auferstanden. Gedenkt daran, wie es euch gesagt hatte, geredet hatte, als er noch in Galiläa war. Und erinnert diese Frauen, was Jesus schon denen mehrmals gesagt haben: Ich werde sterben und am dritten Tag wieder auferstehen. Das haben sie nicht geschnallt. Das wollen sie nicht hören. Auch hier wollen sie nicht. Die wollen nur einen Leichnam finden. Und dann haben sie daran erinnert: Das stimmt. Er sagte, er würde wieder auferstehen. Und die sagen, das ist, was hier geschehen ist. Die Frauen waren begeistert. Sie liefen zurück zu den 11 Aposteln. Wir müssen das berichten. Er ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und was war die Antwort? Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Nein, Vers 11, hier ist die Antwort. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Leeres Geschwätz. So, hier ist die Situation. Hier war nicht eine Gruppe von Menschen, die sagten, vielleicht können wir eine Happy Ending aus dieser Geschichte machen und Jesus als Auferstanden etwas fabrizieren. Nein. Die haben gesagt, Frauen, leeres Geschwätz, was ihr erzählt. Toten stehen nicht wieder auf. Die waren überhaupt nicht in der Lage, so eine Geschichte zu fabrizieren. Die wollten nicht. Sie wollten einen Leichnam finden. So wird es behandelt. So, sie wussten, dass Sterben, Toten nicht wieder auferstehen. Steht dann Vers 12, Lukas 24, Vers 12. Petrus aber und Johannes standen auf und liefen zum Grab. In Johannes Evangelium Kapitel 20 wird mit Details, wie die liefen. Wir wissen da, dass Johannes ein bisschen schneller war als Petrus. Aber Petrus war ein bisschen mutiger und ging erst in den Grab. Diese Details sind da. Die liefen hin und sie finden dieses Grab leer. Grabtücher da, legen, wo sie waren, und der Leichnam war weg. Und sie haben nicht gewusst, was das bedeutet. Sie haben gewusst, etwas ist Merkwürdiges hier geschehen. Und sie gingen zurück. Und was geschah danach? Es steht da, Jesus ist mehrere andere Menschen erschienen auch, der Auferstandenen. Und die haben sie herumgesprochen. Und danach kamen, es steht da in Verse, kann zurückgehen, ich glaube 13. Aha. Ab Vers 13, was da geschehen ist. Nee, kannst zurück zu dem Hauptding da. Ja, das ist Verse 13 bis 34. Es sprach sich herum, Jesus auferstanden, das kann doch nicht wahr sein und so weiter und so weiter. Das ist nur Gequatsch. Ach, was machen wir jetzt? Und dann zwei Männer aus Emmaus haben gedacht, wir hauen ab. Das ist ein Irrenhaus, Jerusalem. Die Leute sind so drin. Wenn die Emmaus-Jünger glaubten, es war eine kleine Möglichkeit, dass Jesus wirklich auferstanden wäre, wenn sie wirklich die leiseste Hoffnung hätten, die wären da geblieben, oder? Wir warten hier und schauen mal, was hier passiert. Nein, die wurden nur weg. Sie haben keine Hoffnung, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Sie wollten nur weg aus dem Irrenhaus, dass wir auch nicht verrückt werden. Und sie gingen nach Hause, nach Emmaus, 12 Kilometer entfernt, liefen sie hin. Und unterwegs, die haben gegrübelt, was ist hier geschehen? Wie geht es überhaupt weiter? Jesus ist tot. Und dann kommt ein Fremder mit und läuft mit denen. Und dieser Mann, er hat irgendwie Einsichten, er hat Sachen eingeordnet, ihnen geholfen, mit diesen Sachen fertig zu werden, einen Sinn daraus zu machen. Und das haben sie wirklich geschätzt. Die haben wirklich nicht geschnallt, wer dieser Fremde war. Sie kamen und sagten, bitte, komm zu uns nach Hause, ess mit uns Abendessen, tut uns gut, was du uns sagst. Und der Mann sitzt da, bricht das Brot und dann auf einmal, die Augen sind geöffnet, das ist Jesus. Und bumm, war er weg. Und diese Jünger, die langsam, entmutigt nach Emmaus lief, die liefen mit voller Elan wieder nach Jerusalem. Ganz andere Sache. Und sie kamen in Jerusalem an und berichten, was sie gesehen haben. Wir haben Jesus gesehen und die sagen, Petrus hat ihn auch gesehen. Jesus ist auferstanden. Er ist wahr, wahrheitsgemäß, wahrhaftig auferstanden. Zusammenhang. Und in diesen Tagen ist Jesus mehrmals diesen Menschen erschienen. Und das ist auch hier, das war Lukas 24. Gleich danach, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Was ist dann geschehen? Plötzlich Jesus erschien unter diesen Menschen, die Jünger, die alle zusammen waren, erschien in der Mitte und die waren ganz baff. Dies waren nicht Menschen, die bereit waren, irgendwie eine Lüge zu fabrizieren. Die waren baff, sprachlos und Jesus sagt, Ich bin's. Schau mich an, fass mich an, schau mal die Löcher. Was sie gemacht haben? Baff, die haben nicht gewusst, was sie machen sollen. Dann Jesus kommt auf die Idee, okay, habt ihr hier was zu essen? Und Jesus isst und es bleibt stehen. Das ist echt. Sie wollten das sehen. Jesus ist fast wie lächerlich, aber lustig. Jesus sagt, hast du was zu essen? Esse. Okay, jetzt sehen wir, du bist wirklich da im Fleisch und Blut. Er war wirklich auferstanden, wahrhaftig. Es gab aber einen Jünger, der das nicht miterlebt hatte. Wir kennen, wer der Name heißt, oder? Thomas. Thomas. Er hat es nicht erlebt. Er hat nur davon gehört und hat alles gehört und gesagt, ey, ich glaube nicht, das steht in Johannes Evangelium Kapitel 20, ich glaube nicht, dass ich die Löcher sehe, meine Finger da rein tun, meine Hand in seine Seite, in diese Todeswunde irgendwie rein tun. Sonst kann ich es nicht glauben. Ich habe so viele Enttäuschungen erlebt. Er wollte immer noch mit Jesus gehen. Er war immer noch mit den Jüngern zusammen. Als guter Lehrer, aber auferstanden, das kann ich nicht glauben. Das ist vollkommen unmöglich. Ich glaube nur, wenn ich die Löcher sehe, meine Finger rein tun. Eine Woche später, die Jünger waren zusammen, Thomas auch. Weil er schätzte Jesus als Prophet. Jesus ist da und Jesus schaut ihm an und sagt, Thomas, ich habe gehört, was du gesagt hast. Ich weiß alles. Hier sind die Löcher. Tu deine Finger hinein. Hier ist dieses große Loch in meiner Seite. Du kannst deine Hand reintun. Glaube nur. Und diesen Thomas fällt auf den Boden und betet ihm an und sagt, mein Herr und mein Gott. Warum erzähle ich diese ganze Geschichten? Um klar zu machen, die Jünger waren überhaupt nicht in der Lage, so eine Geschichte zu erfinden, einzubilden. Überhaupt nicht. Vielleicht kannst du das nächste hier tun, Bild. Jesus ist auferstanden wie kein anderer. Steht übrigens Zacharia 12, Vers 10. Sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Mehrmals. Jesus wurde durchbohrt und das hat Thomas gesehen. Das ist ein Schild, das ich beim Büchertisch gern benutze. Vor allem jetzt in der Osternzeit, die Ergebnisse. Wie, was haben die gesagt? Warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Der ist nicht hier. Graf und Konfuzius, besetzt. Mohammed, besetzt. Buddha, besetzt. Und ich könnte das beliebig lang erweitern auf Tausende, Zehntausende von Propheten, Religionsstifter, wer weiß was. Alle besetzt, nur ein einziges leer. Jesus. Man kann ihn nicht in den gleichen Topf werfen. Das kann man nicht nachmachen. Ich sagte, diese Auferstehungsgeschichte ist ein Erfolgsrezept. Wirklich, Jesus, sein Name in alle Welt, sein Name und seine Botschaften, alle Welt verbreitet wie kein anderer. Wenn das ginge, das vorzutäuschen, dann warum haben andere es nicht geschafft? Kein einziger. Kein anderer kann das belegen. Mit Augenzeugen, einer, der tot war, auferstanden ist, mit ihm gegessen, nur Jesus. So das nächste Mal, wie jemand sagt, ach, Jesus in der anderen Religion. Nein, nein. Such den Lebenden, nicht nur den Toten. Der ist anders. Ja, einige Besinde behaupten, das ist auch ein Argument, heutzutage oft gebraucht wird. Sie sagen, es war eine Massenillusion. Eine Massenhalluzination. Weißt du, die waren so erwartungsvoll, dass er aufersteht. Und die haben so eingebildet, dass die haben diese Massenhalluzination. Zwei Probleme damit. Erstens, wir haben gesehen, die haben es überhaupt nicht erwartet. Die waren nicht erwartungsvoll. Das ist ein Quatsch. Leeres Geschwätz, naja, die waren nicht überhaupt nicht in die Stimmung für sowas. Zweite ist, es gibt keinen Beweis, dass solche Massenhalluzinationen überhaupt gibt. Kannst du suchen. Leute reden von sowas und sagen, zeig mir ein gutes Beispiel. Gibt es so wenig. Das ist Massenhalluzination. Und vor allem für Menschen, die das von vornherein nicht glauben. Es gibt dann sogar einen Fall von einer Situation, einen Fall, wo man sogar testen kann. Kannst du zunächst den tun? Ja. Menachem Mendel Schneerson. Habt ihr schon von ihm gehört? Die ultraorthodoxen Juden haben gesagt, das ist der Messias. Lebte von 1902 bis 1994. Vollkommen überzeugt. Er ist der versprochene Messias. Nicht Jesus, er war es. Und die waren so überzeugt, dass der Messias war. Bis heute. Viele sind noch Anhänger, die glauben an ihn. Problem war, er starb 1994. Und er hat gesagt, was machen wir jetzt? Es sind viele, die sind so hingegeben, die sagen, er ist nicht gestorben, das war nur ein Test für unsere Augen. Er lebt noch. Sie haben nicht seinen Todestag vermerkt. Sie glauben, dass er lebt noch. Oder er wird bald erscheinen, auferstehen. So, diese Menschen, die wirklich dran glauben, die können es Halluzinationen, die haben keins gehabt. Ein Problem mit dieser Messias hier. In Daniel 9, 25, 26 ist eine Prophezeiung von dem kommenden Messias. Und es steht genau, wann er kommen soll. Ich habe öfters mit Juden gesprochen. Wir glauben nicht, dass Jesus der Messias ist. Er wird noch kommen. Es gibt nur ein Problem. Es gab ein Zeitfenster, wann er kommen soll. In Daniel 9, 25, 26 steht da, der Tempel und der Stadt Jerusalem muss wiederhergestellt werden. Auf Hochglanz gebracht werden nach der Zerstörung von der Babylonier. Wir wissen, wann das geschah. In der Regierungszeit Herodes wurde es auf Hochglanz gebracht, erfüllt. Dann steht da, der Messias wird kommen, dann wird er getötet werden und dann wird der zweite Tempel zerstört werden, die Stadt zerstört und das Volk Israel in alle Welt zerstreut. Wann war das? 70 nach Christus. So in diesem Zeitfenster muss der Messias kommen. Zwischen 0 und 70. 70 Jahre Zeitfenster. Menachem Schneerson kommt nicht in dieses Zeitfenster herein. Jesus aber schon. Er starb genau in der Mitte von diesem Zeitfenster. So, wenn jemand sagt, wir glauben, der Jesus war nicht der Messias, muss jemand anders. Er musste in dieser Zeit geboren werden. Wer kommt es und sterben? Wer war das? Jesus. Auf alle Fälle, die behaupten, dass er der Messias war, die glauben immer noch in seine Auferstehung. Aber trotzdem, keiner hat gesagt, ich habe ihn gesehen, ich habe mit ihm geredet, ich habe mit ihm gegessen. Jesus schon. Man kann es nicht vergleichen. Wahrhaftig, Jesus ist auferstanden. Und nicht nur auferstanden, die Menschen, die das erlebt haben. Schauen wir, der letzte, das ist der fünfte, nächste. die es gesehen haben, viele sind dafür gestorben. Märtyrtod. Wir haben diese Geschichte erfunden und wir sterben dafür? Nee, komm bitte. Aber das haben die gemacht. Die sind dafür gestorben. Einer von diesen Menschen hieß Petrus. Das haben die gesagt. Petrus hat ihn gesehen. Hat ihn gesehen und er starb einen qualvollen Tod als Gekreuzigter für Jesus. Man macht sowas nicht für eine erfundene Geschichte, für Einbildung. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Verse 3 und 4. 1. Petrus 1, 3 und 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat. Zu was? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus dem Toten. Wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Nicht eine tote Hoffnung. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in dem Himmel aufbewahrt ist für euch. Wie es in Petrus sagt, wir haben eine lebendige Hoffnung, weil Jesus auferstanden ist. Und er starb dafür. Und zwei Kapitel später, 1. Petrus 3, Vers 15, sagt er, und deswegen sollt ihr bereit sein, jederzeit bereit sein, Rechenschaft abzulegen für diese Hoffnung, die in euch ist. Diese lebendige Hoffnung. Jederzeit bereit sein, das zu bezeugen. Sehen wir das? Er hat es getan und er starb dafür. Eine lebendige Hoffnung. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Oftmals lese ich in den Zeitungen und alles und ich sehe Berichte, wo jemand gestorben ist, in die Verzweiflung und die Ratlosigkeit. Und es tut mir Herz so weh. Sie müssen von dieser lebendigen Hoffnung hören in Jesus Christus. Ich habe schon mal gehört von Menschen, die sollen Berater sein für Menschen, die mit dem Tod konfrontiert sind. Die werden sogar, es gibt eine Ausbildung dafür. Wisst ihr, was es ist? Die haben keine Hoffnung, nur Ablenkungen. Ja, sein Leben war gut und irgendwie lebt er weiter an seine Gedanken und bla bla bla. Keine Antwort, es ist traurig. Ich habe eine hier, ein Beispiel von vielen, aber eins, das mir besonders berührt hatte. Es ist von einem Mann, der ist ein Sportreporter in Amerika, sehr geschickt, schlauer Typ. Seine zweijährige alte Tochter ist gestorben in den USA an Leukämie. Und es steht hier, der Vater, dieser Mann und seine Frau hielten die Hand ihrer Tochter im Bett, während sie im Schlaf starb. Und hier ist, was er gesagt hat. Hör mal gut zu. Was für eine Hoffnung. Wir sind völlig verloren und untröstlich ohne unsere Tochter. Und er schreibt weiter, ich weiß nicht, wie das alles funktioniert. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich hoffe, und er redet von seiner Hoffnung, ich hoffe, dass sie in einem alternativen Universum mit anderen Versionen von uns aufgewacht ist und ein schönes Leben führt. Was ist das für eine Hoffnung? Ein alternatives Universum und Menschen, die ja, in andere Versionen für uns aufwächst. Ich habe gedacht, so hilflos und ahnungslos, so traurig. In Christus haben wir eine lebendige Hoffnung. Leute, lass uns Menschen davon erzählen. Lass uns das leben. Lass uns neu bewusst werden. Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Schließe ab. Unsere lebendige Hoffnung. Wenn Jesus auferstanden ist, oder besser gesagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wenn es nur Einbildung ist, Täuschung, was es für uns zu bedeuten hat. Ich habe das schon das hier mal vorgeführt, aber ich möchte es wieder tun zum Abschluss. WWW, was wäre wenn? Was wäre, wenn Christus nicht auferweckt ist? Steht in 1. Korinther 15 mehrere Verse. Wenn Jesus nicht auferweckt ist, was wäre, wenn unsere Predigtbotschaft ist wertlos? Unser Glauben ist inhaltslos. Wir sind unverschämte Lügner. Wir sind noch in unseren Sünden und die Verstorbenen sind verloren. Und zum Schluss schreibt Paulus, wenn Jesus nicht auferstanden ist, sind wir die elendsten von allen Menschen. Habt ihr es verstanden? Wenn es nur Einbildung ist, wir sind die elendsten von allen Menschen. Aber Jesus ist auferstanden. Paulus schreibt im nächsten Vers, 1. Korinther 15, Vers 20. Nun aber ist Christus aus dem Toten auferweckt. Der ist wahrhaftig auferstanden. Der Erstling der Entschlafenen. Und das bedeutet die Kehrseite. Die Botschaft ist unbeschreiblich kostbar. Unsere Botschaft. Unser Glaube ist vom ewigen Wert. Wir sind Zeugen der Wahrheit, nicht Lügner. Die Verstorbenen im Christus sind in der Herrlichkeit. Und wir sind von allen Menschen sind wir die Glücklichsten, nicht die Elendsten. Stimmt das in unserem Leben? Wir sollen die Allerglücklichsten. Menschen, die sagen, er ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ich hoffe, dass wir das begreifen. Diese Menschen haben es überhaupt nicht erwartet, nicht eingebildet. Die haben gesagt, er ist wahrhaftig auferstanden. Die haben ihn gesehen, erlebt. Es ist unvergleichbar. Beten wir zusammen dann.